Dieser Podcast wird großzügig von Förderern auf Patreon unterstützt. Vielen Dank dafür. Herzlich willkommen beim Aquarellmal-Podcast. Das ist Folge 111. Mein Name ist Antje Gilland und ich freue mich, dass du hier bist, wo auch immer du bist. Ich bin gerade in Lüneburg, bin ich ja auch meistens, weil ich hier wohne. Und ich laufe in den Sonnenuntergang. Heute habe ich das Zusatzmaterial zur Folge 110, zu Perilengrün, hochgeladen auf Patreon und bin super, super stolz auf mich. Nicht, weil ich das hochgeladen habe, das war jetzt an sich nicht so schwer. Es ist immer nur ein ziemlich langer Prozess und eins nach dem anderen. Und dann dauert es halt doch eine Weile. Aber dann war ich aus Facebook ausgeloggt, wo ich auch noch kurz kundtun wollte, dass auf meinem Patreon-Kanal zusätzliches Material ist, dann bin ich da nicht reingekommen. Und dann war das so schwierig, das wiederherzustellen, dass sich mir der Verdacht aufgedrängt hat, ich wäre unter Umständen gehackt worden. Ach, das war vielleicht eine Aufregung. Und hauptsächlich muss ich deswegen jetzt auch unbedingt ein wenig spazieren gehen. Ja, weil ich einfach diese Ruhe und Beschwichtigung und Heilung brauche, die die Natur mir gibt. Und ich möchte dir in dieser Folge mal so ein bisschen erzählen, was eigentlich im Allgemeinen so zu dem dazugehört, was ich mit dem Podcast mache. Weil das vielleicht interessant ist, weil ich Lust habe, selbst auch mal drüber nachzudenken. Und weil ich das auch immer schön finde, wenn man mal hinter die Kulissen gucken kann. Also ich mache das bei anderen ja auch total gern. Ja, also nehme ich gleich mal die letzte Folge, die ich jetzt gerade veröffentlicht habe, zu Perilengrün. Und da war es ja so, dass ich nicht aus der Dose die Farbkarte gezogen habe für die Folge, sondern eine neue Podcast-Unterstützerin auf Patreon sich die Farbe gewünscht hat. Und dann wusste ich also, okay, Perilengrün. Und im Allgemeinen läuft es dann so, dass ich mir einen ganzen Tag für die Recherchezeit nehme. Und der Zeitpunkt war dann letzten Freitag gekommen. Letzten Freitag habe ich dann mich also hingesetzt und hatte dann 5 Stunden hatte ich dafür. Und dann bin ich zu den zu allen Seiten, wo ich immer Informationen über Farben finde, nacheinander hingegangen. Ganz wichtige Anlaufpunkte für mich sind handprint.com von Bruce McAvoy. Das ist eine ganz umfangreiche Aufschlüsselung der Aquarellfarben und ihrer Pigmente auf Englisch. Und das kann man sich ja mittlerweile auch alles übersetzen lassen. Also da schaue ich immer nach. Dann erkundige ich mich auch immer bei Jane Blundell, die auch die Pigmente in Aquarellfarben genau untersucht. Und eine andere Anlaufstelle, die ich jetzt nicht mehr so häufig nutze, aber am Anfang eigentlich noch ziemlich viel benutzt habe, ist Seilnacht. Und dann gebe ich immer den Namen der Farbe ein oder Pigmentnummer. Das ist, glaube ich, ein Chemielehrer, der mal eine sehr umfangreiche Materialsammlung erstellt hat zur Farbchemie online. Und gerade für die ersten Folgen, die ich vor 2 Jahren, glaube ich, gemacht habe, habe ich mich da sehr intensiv umgucken können. Ja, dann konsultiere ich die Fachbücher zur Farbchemie, die ich als E-Books mir von der Unibibliothek hier geholt habe. Und das sind so mehrbändige große Wälzer und schaue immer in die Abschnitte zu den einzelnen Farben oder Farbfamilien und gucke dann, ob ich das verstehe. Und wenn ich es nicht verstehe, ob es davon Bestandteile gibt, die vielleicht noch eher für Nichtchemiker interessant sind. Und bei Perylengrün zum Beispiel war es die Tatsache gewesen, dass das eigentlich ein wasserunlösliches Farbmittel ist. Und die Frage ist ja dann immer, wenn es jetzt wasserunlöslich ist, wie kann das sein, dass wir das als Aquarellfarbe verwenden können? Und da habe ich über den Prozess der Verkübung etwas gelernt. Denn durch Verkübung wird aus wasserunlöslichen Farbmitteln, werden daraus Pigmente, die man dann auch in Wasser verwenden kann. Genau, das ist so ähnlich wie Verlackung. Verlackung ist auch so ein Prozess, wo aus einem Farbstoff, das ist aus wasserlöslichen Farbstoffen, die so wasserlöslich sind, dass sie keine Pigmente bilden, kann man dann ein Pigment daraus erzeugen. Genau, das ist, glaube ich, Verlackung. Genau, also solche Sachen finde ich dann immer interessant. Also gucke ich dann immer, wenn ich alles zusammengetragen habe, was ist davon denn jetzt interessant, wo muss ich noch weiter recherchieren? Und eine Quelle, die ich auch immer noch anlaufe, sind alle Farbhersteller und ihre Blogs. Also Winsor & Newton zum Beispiel hat einen guten Blog. Jacksons hat, glaube ich, auch einen Blog. Das ist ja jetzt kein Hersteller in dem Sinne, sondern ein Künstlerfarbenvertreiber. Und Daniel Smith hat einen Blog, Schminke. Also es gibt da so ein paar Standardstationen, wo ich dann immer gucke, kann ich hier noch was rausfinden. Und es gibt das Materialarchiv. Das ist eine Schweizer Plattform, wo ich meistens die Pigmentnummern eingebe, um dann mal zu gucken, ob es da was gibt. Bei Perylengrün gab es überhaupt nichts im Materialarchiv. Aber bei den ganz großen Pigmenten, so wie PY3, was in Zitronengelb enthalten ist, da gab es einen großen Eintrag. Und für PY150, Lasurgelb, gab es auch einen riesengroßen Eintrag. Also manchmal werde ich da fündig. Ja, und dann habe ich das alles immer rauskopiert jeweils. Manchmal habe ich es auch gleich mir im Internet übersetzt mit dem KI-Tool DeepL. Und dann habe ich da also meine ganzen deutschen Texte vorliegen. Manchmal sind auch noch englische Schnipsel dazwischen. Und dann wird weiter aussortiert, was ich nicht brauche. Und dann versuche ich das halt in eine gute Form zu bringen. Also in so einen Fluss, dass da eine Geschichte sozusagen draus wird. Und das ist dann mal ganz interessant, wenn ich dann so meine 8 Seiten Notizen da habe, dann zu gucken, was erzähle ich denn jetzt hier so für eine Geschichte. Und bei Chinakridongold war das ja damals so eine Detektivgeschichte im Prinzip gewesen, weil ich das so spannend fand, mit welch unterschiedlichen Mischungen das originale Chinakridongold-Pigment nun nacherzeugt wird. Aber so super geschichtenerzählerisch ist es ja nicht immer, weil sich das nicht immer anbietet. Aber während ich dann so meine 8 Seiten Notizen überfliege, wird mir dann schon klar, okay, zuerst kommt das, dann kommt das, dann kommt das und dann kürze ich halt und recherchiere unter Umständen auch nochmal nach. Genau. und dann erstelle ich mir das Skript. Denn auch wenn ich jetzt hier draußen einfach so langlaufe und die Vögel zwitschern höre und hier, ich wollte gerade sagen, mit dir zwitschere, wenn ich die Podcast-Folgen zu den Farben und ihren Pigmenten aufnehme, dann arbeite ich ja mit einem Skript. Und das hat einfach mit der Natur der Sache zu tun, dass ich da eben, dass das so faktisch ist, ne? Das kann ich ja nicht aus dem Ärmel schütteln. Das geht ja überhaupt nicht. Das wäre toll. Aber wenn ich Sachen versuche, dann freihand zu machen, werden sie häufig ungenau. Und dafür ist so ein Skript dann gut. Und die Herausforderung ist dann eben, wenn ich meine ganzen Notizen quasi kürze, daraus so ein Skript zu erstellen, dass ich es tatsächlich auch nutzen kann fürs Sprechen. Das ist etwas, das ist mir heute nochmal klar geworden, dass ja das Sprechen und das Schreiben zwei unterschiedliche Sachen sind. Ich kann ja viel komplexer schreiben, als ich spreche. Und ich versuche das Skript dann aber so zu schreiben, dass ich es tatsächlich auch flüssig sprechen kann, also quasi in meinen Stil anzupassen. Und das ist nicht immer so leicht. Da kann mir in Zukunft dann vielleicht auch mal eine KI helfen. Die füttere ich dann mit meinen eigenen Texten und sage so, baue mir das jetzt mal so um. Dass es sich liest, als hätte ich es geschrieben. Weil es ist halt doof, diese Fachtexte sind ja nie so flüssig geschrieben. Die sind ja auch nicht dazu geeignet, gesprochen zu werden. Die sind ja auch sehr, sehr dicht. Ja. Und meistens ist es so, dass ich halt nach 5 Stunden ungefähr dann damit fertig bin. Das ist immer so ein bisschen enttäuschend, weil ich ja eigentlich gern an einem Tag das alles recherchieren und schreiben und auch aufnehmen möchte. Das ist aber ein bisschen illusorisch, das schaffe ich dann immer nicht. Ja, und in dem Fall hatte ich schon eine Woche zuvor, also im Fall von Perilengrün, zu Roman Schmal und den Aquarellfarben aus der Serie Aquarius recherchiert. Und da hatte ich schon ein Skript vorliegen. Und da habe ich dann einfach am nächsten Tag 2 Podcast-Folgen aufgenommen, nämlich die zu Perilengrün und die zu Roman Schmals Aquariusfarben. Und das hat dann nochmal 2 Stunden gedauert. Genau. Aber während ich das mache, sitze ich ja in meinem süßen kleinen Atelier und trinke Kaffee. Das ist meistens so ein 1/2 Liter, würde ich mal sagen. Hälfte Hafermilch, Hälfte Kaffee. So mag ich das und dann bin ich immer ganz glücklich. Ist immer sehr, sehr schön. Gemütlich. Ja. Und dann habe ich die also aufgenommen, genau. In diesem Fall habe ich jetzt auch noch ein Zusatzvideo produziert. Und dieses Zusatzvideo zeigt, wie ich 3 verschiedene Perilengrüne miteinander vergleiche. Und zwar das von Winsor & Newton, das von Schminke und das von Roman Schmal Aquarius. Und das ist jetzt nicht so aufregend, wie man das bei anderen Farben jetzt vielleicht erwarten würde. Bei Chinacridon Gold wäre das wieder super toll gewesen. Weil das Pigment ist in allen 3 das gleiche und es gibt auch nicht so viele Hersteller von PBK 31, von dem Pigment für Perilengrün. Und die Farben auf dem Papier, wenn man sie so ausmalt, also die Teststreifen malt und so, unterscheiden sich halt so gut wie gar nicht. Aber spannend in einigen Eigenschaften, die sie besitzen, beim Malen dann eben doch. Das fand ich jetzt super toll, das mal zu sehen. Ja, dieses Video, wann habe ich denn das aufgenommen? Das habe ich, glaube ich, auch noch am Freitag aufgenommen. Naja, und dann bestand als nächstes die Aufgabe, alles zu schneiden. Und am Anfang, als ich angefangen habe, Video- und Audioschnitt zu machen, da fand ich das ja super anstrengend und so... Und mittlerweile finde ich es richtig, richtig gut. Mache ich auch sehr gern. Also vor allen Dingen Videoschnitt, dann nochmal gucken, ist das überhaupt interessant, wenn ich die Sequenz so lang lasse oder soll ich da nicht was rausschneiden? damit immer ein bisschen was passiert und man nicht so lange warten muss, bis ich den Pinsel ausgespült habe und meine Hand mit dem Pinsel dann wieder zu sehen ist oder so, ne? Also werden dann immer auch mal ein paar Segmente in dem Video entfernt, damit das nicht zu lang wird. Und als ich die Farben verglichen habe, hatte ich leider mein Mikro nicht dabei. Deswegen musste ich dann noch eine Tonspur erzeugen. Und das habe ich dann heute noch gemacht. Habe ich eine Tonspur aufgenommen. Also das Video war noch nicht fertig gerechnet. Ich habe es durchlaufen lassen in der Schneide-App und habe dann die Tonspur aufgenommen mit einer anderen App und habe dann beides zusammengebracht. Ja, und das ist natürlich alles sehr technisch. Und die Technik hat mich jetzt ja auch total verrückt gemacht mit diesem blöden Facebook-Konto. Und ich habe dann für einen Moment gedacht, ach, ist doch egal. Da kommst du eben nicht in Facebook rein. Aber genau das ist es etwas, worüber ich auch noch mit dir sprechen wollte oder wovon ich dir erzählen wollte. Ich bin ja total abhängig von der Technik, von der Software und auch von den sozialen Medien. Ich kann mir das momentan nicht erlauben, nicht in Facebook reinzukommen, weil ich nämlich für Donnerstagabend ein Facebook Live geplant habe. Und früher war das oft so gewesen, dass ich dann wirklich gut meinen Kopf in den Sand stecken konnte und so, ist mir doch egal, dann geht's eben nicht, ist ja auch nicht meine Schuld so ungefähr, und einfach komplett abschalten konnte, aber so ein bisschen halt auch aus Überforderung heraus, glaube ich. Ich musste dann abschalten, weil es war einfach zu viel. Und da habe ich jetzt festgestellt, wo ich jetzt all diese Sachen in so schnell Aufeinanderfolge gemacht habe, also recherchiert, Farbtests aufgenommen, und dann habe ich am Wochenende die Podcast-Folgen aufgenommen, was ich normalerweise auch nicht machen würde. Ich gehe nicht ins Atelier, um ganz wichtige Sachen zu machen, sondern um vielleicht noch mal ein bisschen zu malen oder so. Ich habe in ganz schneller Aufeinanderfolge diese ganzen technischen Dinge gemacht. Und ich hatte dann überhaupt keine Lust, über Facebook zu verzweifeln. Es war völlig klar, ich muss das aus dem Weg räumen, denn ich brauche das. Aber ich brauche es nicht nur als Arbeitsmittel, was ja auch stimmt. Ich brauche das wirklich mittlerweile auch für mich. Also diese Verbindung, die ich zu dir habe, die ich zu anderen Hörern habe, durch den Podcast oder auch durch die Facebook-Gruppe, durch alle Sachen, die ich so veröffentliche. Und dann kommen auch Kommentare, die ist wichtig geworden für mich. Bestimmt nicht wichtiger als Offline-Verbindung, wenn ich die in dieser Intensität hätte. Aber habe ich nicht. Also das ist halt das Tolle. Ich kann ja ständig selbst ein Feedback-Loop erzeugen, indem ich irgendwas poste und dann auch noch eine Frage dazu stelle. Zack, kommt eine Antwort. Und innerhalb kürzester Zeit häufig sogar. Oder auch ohne, dass ich eine Frage stelle. Das heißt, dass ich ständig im Dialog und Austausch sein kann über die Dinge, die mir jetzt gerade so wichtig sind. Und das ist ein ganz großes Geschenk. Und da möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen, danke. Danke, dass du da bist. Denn wenn du nicht da wärst, dann wäre das alles total idiotisch, was ich mache. Auch wenn es mir selbst Freude bereitet und ich natürlich ständig Lernkurven habe und so. Aber vielen Dank. Ja. Und dann ist da noch eine Stelle, wo ich das gerade immer sehr stark merke, wie schön das ist, dieses Feedback zu bekommen, weil ich nämlich zu einem 100-Tage-Projekt aufgebrochen bin. Am 18. Februar war international wieder der Start dafür. Und ich habe angefangen mit dem Ziel, 100 Apfelskizzen zu zeichnen, zu erzeugen. Und mein ursprüngliches Ziel war dann zusätzlich noch gewesen, zu den Apfelbäumen hinzugehen und halt zu dokumentieren, wie die Apfelblüten sich entwickeln und dann die Äpfel wachsen. Und ich weiß natürlich, bis zum Ende des 100-Tage-Projekts, Mitte, Ende Mai, ist da noch nirgendwo ein Äpfelchen zu sehen. Und momentan ist an den Apfelbäumen auch noch nicht überall eine Knospe zu sehen für die Blüten. Es ist ein bisschen ein Dilemma. Also Tatsächlich habe ich 4 Apfelbäume um mich herum. Und von denen ist der Wildapfel der sich jetzt schon entwickelt. Und das ist auch der schönste von denen, von der Blüte her. Die ist nämlich pink. Ist wahrscheinlich ein japanischer Zierapfel. Ich bin mir aber nicht so ganz sicher. Und zu dem kann ich jetzt schon hingehen und kann gucken, was ist denn da so los. Und da entwickelt sich auch eine ganze Menge. Aber die Entwicklung ist nicht so massiv, dass ich jeden Tag wieder total von den Socken bin und Bock habe auf die neue Skizze. Also es ist ein bisschen langsamer. So alle 3 Tage hat sich dann doch wieder was getan. Und deswegen habe ich dann nach ungefähr 10 Tagen entschieden, dass es doch nicht so cool ist, nur Äpfel zu machen, weil ich auch keine Lust habe, immer so die Äpfel zu malen, die ich jetzt schon so gemalt habe. Das kommt mir ein bisschen verlogen vor. Ich will schon nach draußen gehen und gucken und das nutzen als so eine Nature Journaling Übung auch. Habe ich es ausgeweitet auf Rosengewächse. Denn die Äpfel sind ja Rosengewächse. Fast alle Obstsorten, die wir hier haben, sind Rosengewächse. Und das ist dann interessant. Also momentan blühen ja schon die Kirschpflaumen bei uns hier in Lüneburg. Und die Rosen natürlich entwickeln auch enorm viel Blattgrün. Das müsste eigentlich Blattrot heißen, weil es in den ersten Phasen immer noch sehr rot, orange und braun ist. Das ist ganz toll, auf so eine leuchtende Art und Weise. Ja, und da habe ich jetzt also ein etwas größeres Spektrum von Sachen, die ich draußen angucken und zeichnen kann. Bin ich auf einem 100-Tage-Projekt jetzt gerade unterwegs. Also jetzt gerade bin ich am Rand eines Sumpfgebietes unterwegs, auf einer kleinen Anhöhe. Ich glaube, die ist künstlich erzeugt, das ist so ein Damm. Und da drunten im Sumpf knackt es die ganze Zeit. Es ist schon so ein bisschen dunkel. Ich glaube, ich bin hier nicht allein unterwegs. Naja. Und ich bin halt auf dem 100-Tage-Projekt unterwegs. Und das ist wieder mal richtig toll. Also ein bisschen herausfordernd natürlich. Denn die Frage ist ja schon, wo finde ich denn überall die Zeit für all die Skizzen jeden Tag? Und dann habe ich ja auch noch so viele andere Sachen mit Podcast. Und ich habe gerade ziemlich viele Termine mit meinem Coach und alles Mögliche. Dann drehe ich nebenher noch Videos für Tutorials für den neuen Jahreskurs in der Kreasphäre. Das wird auch wieder richtig toll. Und da habe ich auch schon fast alles abgedreht, aber ein paar Sequenzen sind noch übrig. Und wenn das dann alles aus dem Weg geschafft ist, möchte ich ja auch noch endlich mal anfangen, meine eigenen Kurse weiter zu drehen. Da liegt gerade auch alles so ein bisschen auf Pause. Und dann habe ich halt jeden Tag noch wenigstens eine Skizze zu machen. Und dann gibt es auch noch ganz viel Ausstellung. Also die Frage ist immer, und diese Frage hat mich seit vielen Jahren begleitet und unter anderem mit motiviert, diesen Podcast zu machen. Wie schafft man das eigentlich, in so einen geschäftigen Alltag mit Familie und Kind noch Zeit zum Skizzieren reinzubringen? Und eigentlich ist es immer ganz leicht. Also mein Lütter geht raus mit dem Ball spielen, mit dem Nachbarsjungen. Und statt ich oben bleibe und Abwasch mache oder so, packe ich mir schnell mein Skizzenbuch und einen Kuli in den Beutel und gehe raus zum Apfelbaum. Und dann finde ich da was, gucke es mir genau an. Meistens habe ich auch eine Lupe dabei, weil ich das schon gern jetzt so ein bisschen genauer mache als früher noch. Aber die Skizze dauert länger mehr als 10 Minuten, weil ich mir immer nur was ganz Kleines raussuche und das will ich dann ganz genau machen. Gucke ich mir das an, zeichne es genau, dann setze ich noch ein paar Schattierungen und dann versuche ich innerhalb der nächsten 3 oder 4 Stunden das auch zu kolorieren sozusagen. Weil ich dann brauche ich kein Foto, ich habe es mir ja gerade eben ganz genau angeguckt. Dann weiß ich ja noch die Farben und die Helligkeiten und so. Und das ist voll easy. Wenn es ein bisschen stressiger ist, dann besinne ich mich kurz und finde etwas oder gehe zu meinem Apfelbaum oder zu den Rosen und mache ein Foto. Dann muss ich vor Ort und Stelle aber auch gleich überprüfen, ob das Foto eine gute Qualität hat, weil ich nämlich möchte, dass es so scharf ist, dass ich mir auch da dann wieder eine Einzelheit raussuchen kann. Und wenn der Kleine im Bett ist, nach um 8, bevor ich richtig müde werde, setze ich mich dann hin und male ein bisschen. Und das heißt, dass ich die Sachen, die ich tagsüber liegen lassen würde, damit ich sie dann am Abend machen kann, jetzt meistens versuche, am Nachmittag schon zu erledigen. Deswegen habe ich heute Nachmittag auch schon die ganzen Folgen hochgeladen. Genau. Und dann geht es irgendwie. Also ich habe das Gefühl, das ist eine Frage der Entscheidung. Also ich entscheide mich dafür und dann bleibe ich auch dabei. Also Commitment. Wie übersetzt man das auf Deutsch nochmal? Commitment. Also das einfach so mit Bestimmtheit dabei zu bleiben. Und dafür habe ich mich entschieden, indem ich das 100-Tage-Projekt angefangen habe. Kann natürlich sein, dass mir das irgendwie noch total zu viel wird mit all den Ausstellungen, die jetzt kommen. Aber momentan sieht es ganz gut aus. Und eigentlich finde ich das auch eine sehr schöne Sache, immer so was Kleines fortwährend weiterlaufen zu haben. Also jeden Tag eine Skizze, weil ich in meinem Buch, das ich dafür angelegt habe, in meinem Skizzenbuch mit Spiralbindung, natürlich jetzt immer sehe, wie der Baum sich weiterentwickelt. Da sind ja so viele Skizzen von dem schon drin. Und sonst ist es nämlich so, dass ich mit all den technischen Arbeiten, die so anstehen und mit den Ausstellungsvorbereitungen manchmal wirklich nicht so richtig zum Malen komme. So, und jetzt habe ich schon dreimal Ausstellungsvorbereitungen gesagt. Ich habe tatsächlich jetzt 4 Ausstellungen bis Juli, also eigentlich so 3, die ganz, ganz eng aufeinander liegen. Und für alle im Raum Lüneburg ist es vielleicht interessant oder auch Lüneburg-Uelzen. Also am 24.03. hänge ich mit 2 Malkolleginnen eine Ausstellung im Wandelgang im Kurzentrum in Bad Bevensen. Das ist ja ein ganz etablierter Ausstellungsort in der Region Uelzen. Und wir haben kein Thema, wir stellen einfach aus und versuchen uns aber schon mit der Region so ein bisschen zu befassen in unseren Bildern. Und ich habe noch nicht alle Bilder fertig. Also die sind alle irgendwie so 80% und ich muss die jetzt noch über die Ziellinie schubsen. Dann 2 Wochen später eröffne ich mit den Randolinas, also mit Petra und Julia zusammen, in Luzern eine Ausstellung. Und da sind die Bilder eigentlich schon fertig, außer ich möchte noch was mit ihnen machen und vielleicht möchte ich auch noch eins zusätzlich malen. Es kommt mir komisch vor, dass ich überhaupt glaube, ich könnte das noch machen. Aber ja, und alle Bilder für alle Ausstellungen müssen natürlich noch gerahmt werden. Ja, das ist auch noch so eine Sache. Also eigentlich ist Rahmen weder anstrengend noch kompliziert. Man muss halt nur Zeit dafür einplanen. Genau. Und am 27.03. eröffnet mein Kunstverein Lüneburger Palette e.V. eine Gruppenausstellung im Rathaus in Winsen. Und da habe ich dann auch 2 Bilder bei. Und im Juli, August stellt der Verein auch nochmal ein Lüneburg im Heinrich-Heine-Haus aus. Und da habe ich dann auch nochmal 2 Bilder. Und der andere Kunstverein, in den ich gerade eingetreten bin, der hat die Jahresausstellung Ende September. Und das habe ich eigentlich sonst nie, so eine geballte Ausstellungsaktivität. Finde ich aber voll toll. Also das Leben springt mich gerade von allen Seiten an. Und es ist eigentlich sehr, sehr schön. Manchmal vielleicht ein bisschen viel. Vor allen Dingen, wenn die Technik dann nicht funktioniert, ist das frustrierend. Ja, und der Podcast ist für mich nicht in erster Linie ein Tool, um dir von all meinen Aktivitäten zu erzählen, sondern eigentlich möchte ich gern Mehrwert schaffen mit all den Dingen, die ich recherchiere und die ich dir vielleicht so ein bisschen erläutern kann. Und ja, es soll so ein bisschen auch was Lehrreiches sein. Und dann denke ich halt auch, es wäre voll toll, wenn Leute mich über den Podcast kennenlernen und dann mal auf den YouTube-Kanal gehen und dann sehen wir uns mal online bei irgendeiner Geschichte. So habe ich nämlich Julia, mit der ich eben in den Randolinas drin bin, also in unserer Künstlerin-Gruppe, kennengelernt über den Podcast. Also wenn du manchmal so den Eindruck hast, durch das, was ich erzähle, durch meine Lebenssituation, dass bei dir so ähnlich ist, dann schreib mir gerne eine E-Mail oder hau mich auf WhatsApp an. Habe ich jetzt auch ganz nette Kontakte gemacht. Liebe Grüße an Annette aus Braunschweig. Freue ich mich immer, wenn ich so Nachrichten kriege. Und dann können wir uns ein bisschen austauschen, bis wir uns dann das nächste Mal wieder im Podcast hören. Ja. So, ich melde mich noch mal kurz mit einem kleinen Nachtrag. Ich bin hier im Wald und es ist einfach total fantastisch, wie viele verschiedene Vögel hier singen. Es ist sehr, sehr laut sogar. Ja, ich möchte nur noch mal kurz etwas kundtun, was ich auf diesem Podcast noch gar nicht erwähnt habe, glaube ich, sondern nur auf meinem anderen Podcast Stadtland Natur mit Andrea Gunkler. Und zwar bieten wir beide ein Malwochenende an in der Rapsblüte. Und wir waren ein bisschen unzufrieden, ohne dass wir es so gemerkt haben mit unserem Angebot, konnten das jetzt aber verbessern. Und jetzt ist es so, dass wir nämlich in Tetendorf-Eppensen, das ist im Landkreis Uelzen, am 27. und 28. April gern malen gehen wollen mit einer Gruppe von Leuten. Es wird auf jeden Fall stattfinden. Wir haben genug Anmeldungen und wir treffen uns dort an der Obstscheune und gehen dann zu den Feldern, haben dort einen herrlichen Weitblick und werden auf jeden Fall Rapsfelder sehen und werden dieses herrliche Gelb in unsere Bilder reinbringen können. Und weil wir da so viel Zeit haben, nämlich 2 Tage, können wir ausreichend drüber sprechen und nachspüren, was die Farben mit uns machen, wie es uns in diesem Frühling so geht, ob wir nicht vielleicht doch lieber Flieder malen wollen statt Gelb und welche Gründe es dafür gibt, welches Gelb uns am besten gefällt. Nicht jedes Gelb ist ja gleich schön, ne? Ob wir überhaupt das Gelb haben, was wir brauchen, um Raps zu malen, das frage ich mich nämlich die ganze Zeit schon mit meiner Umrüstung der Reisepalette. Und wir können über Materialien sprechen, wie es uns überhaupt geht mit dem Kreativsein und einfach zusammen die Seele baumeln lassen und die Pinsel übers Papier schwingen. Ja, und das wollte ich jetzt auf gar keinen Fall unterschlagen. Fühl dich ganz, ganz herzlich eingeladen, damit hinzukommen. Wir konnten auch den Preis reduzieren, weil es jetzt keine Übernachtung mehr dabei hat. Und ich glaube, ein Tag kostet 90 Euro mit uns beiden und 2 Tage kosten 140. Genau. Und es ist ganz nah an Bad Bevensen gelegen. Bad Bevensen ist ein Kurort und hat deswegen, obwohl es ein kleiner Ort ist, auch ausreichende Infrastruktur mit Gaststätten und wo man unterkommen kann. Ja, also wir freuen uns auf dich. Wir wollen gern zusammen essen und Kaffee trinken und malen und unsere Herzen öffnen, soweit wir mögen. Und die Buchung kannst du vornehmen über den Link, den ich in die Shownotes stelle. Und da kannst du natürlich auch alle weiteren Informationen erstmal angucken, ne? Ja, zuvor hatten wir ein Häuschen dafür angemietet und das hätte dann eine große Auslastung gebraucht. Es wäre ein hoher Preis geworden und wir sind total happy, dass wir jetzt minimalisieren konnten. Und ich hoffe, dass dir das auch entgegenkommt und gefällt. Und dass du diesen Frühling, soweit wie er nun schon vorangeschritten ist, genießt. Ich sehe hier, wo ich gerade laufe, ganz schön viele Vögel. Und wenn ich sie sehe, dann kann ich sie auch erkennen. Wenn ich sie nur höre, wenn du regelmäßige Podcast-Hörerin bist, dann weißt du ja, dass ich Vogelstimmen nicht so gut erkennen kann, bin ich so ein bisschen aufgeschmissen. Jetzt gerade eben ist es mir aber gelungen, trotz riesengroßen Vogelkonzerts mitten im Wald, eine Stimme so gut aufzunehmen, dass meine App mir sagen konnte, das ist der Zaunkönig. Ja, habe ich mal den Zaunkönig singen hören. Mittlerweile weiß ich sogar, wie er aussieht. Und neulich habe ich auch meinen allerersten Zaunkönig selbst gesehen, nämlich am Atelier. Und an der Stelle, bevor ich Schluss mache, noch eine kleine Einladung für dich, die Augen offen zu halten, wenn du unterwegs bist. Ich habe in der letzten Zeit im Stadtgebiet auf dem Weg zum Kindergarten gesehen, Doppelpunkt, einen Eisvogel, eine Bachstelze, mehrere Wildgänse, Kormorane, Graureiher. Im Stadtgebiet wohlgemerkt, ja. Graureiher kommt jetzt nicht mehr so viel. Ich weiß auch nicht, wo der jetzt hin ist, aber der war in meinem Stadtgebiet. Dann natürlich Rotkehlchen, Amseln und zwei Kleiber sind an einem Baumstamm hoch und runter gelaufen. Ganz in der Nähe vom Kindergarten und alles auf dem Weg, den ich morgens immer zurücklege mit meinem Sohn. Und weil ich immer die Augen offen halte, seit ich sie gesehen habe, sehe ich jetzt noch mehr. Also, ich sehe nicht jeden Tag einen Eisvogel, aber ich halte jetzt immer die Augen offen. Und wenn du mal am Wasser bist und du siehst da einen hellblauen Blitz drüber ziehen, übers Wasser, wisse, das war der Eisvogel. Man sieht ihn halt echt nicht so gut, wenn er im Ansitz ist und man ihn von vorne anschaut, weil er da so rotbraun ist und perfekt mit der Umgebung eins wird. Aber wenn er fliegt, dann kann man ihn voll gut erkennen. Und davon habe ich auch ein Video, das stelle ich zu dieser Folge mal auf Patreon für die Podcast-Unterstützer und Unterstützerin. Vielen Dank, dass ihr den Podcast so lieb habt und ihn unterstützt. Und ich stelle auch andere Videos von den Vögeln, die ich im Stadtgebiet so gesehen habe, mit rein, ja? Und ja, vielleicht siehst du ja auch welche. Und dann sag doch mal Bescheid. Würde mich total freuen, von dir zu hören, was du so entdeckst. Du kannst dazu auch super gern in die Facebook-Gruppe kommen. Da hatten wir neulich ein ganz, ganz tolles Live. Und da ist mir nochmal klar geworden, wenn man im Vorfeld weiß, dass man sich bald mit anderen austauschen kann über ein bestimmtes Thema, wie zum Beispiel, welche Vögel hast du gesehen, dann hält man auch eher mal die Augen offen und merkt sich die Sachen. Ja, Natur im Skizzenbuch heißt die Gruppe. Komm gern dazu. Ich würde mich total freuen. Und ich wünsche dir einen ganz schönen Frühling. Bis bald. Thank you.